Ja, Jesus, vielen Dank nochmal, ja, für deine Gegenwart, für diese Möglichkeit, dass wir zusammenkommen. Wir beten und segnen alle Menschen, auch in dieser Stadt, in Deutschland, in der ganzen Welt. Danke, Jesus. Viele Gläubige beten heute zu dir und suchen dich. Und wir sind auch ein Teil dieses deines Reiches, das du in dieser Welt baust, Jesus. Danke, dass du hier bist, Geist Gottes, und dass du das Böse zurückhältst. Halte bitte weiterhin zurück das Böse, die Krankheiten und alles, was Menschen schadet, alles, was Menschen zerstören möchte. Denn wir wissen, dass der Dieb kommt, ja, um zu töten, um zu zerstören und zu schlachten. Aber du kommst, um Leben zu geben und ein ewiges Leben. Und wir danken dir für diese Hoffnung und dass du alles dafür tust und schon getan hast, und dass auch jede Kette gebrochen wird, damit wir an dieses Ziel gelangen und alle, die einfach, ja, in dein Reich kommen sollen, dass sie auch dahin kommen. Halleluja, danke dir dafür. Du hältst das in der Hand und das ist keine Menschenhand, das ist Gottes Hand und da vertrauen wir. Und Jesus hat uns den Zugang zu dieser Hand auch ermöglicht. Danke. Vergib uns unsere Schuld, ja, und führe uns nicht in Versuchung, ja, sondern erlöse uns von dem Bösen und schenke uns einfach, dass unsere Herzen vor dir rein sind und dass du dich da frei bewegen kannst, zu uns sprechen kannst, sodass wir verstehen und dann auch, dass uns Kraft gibt, denn nicht nur vom Brot alleine lebt jeder von uns. Amen.
Amen.
Wie ihr wisst, das Thema der Gottesfurcht beschäftigt mich seit einiger Zeit schon und wir haben schon zu diesem Thema mit euch gesprochen und ich wollte euch heute wieder auf den Weg nehmen zu diesem Thema gottesfürchtige Menschen in der Bibel und wir werden jetzt mit Hilfe von dieser Präsentation durch das Thema gehen. Also Gottesfurcht. Wir werden das aber heute uns etwas praktischer anschauen. Was bedeutet Gottesfurcht für uns, für unser Leben? Denn wie gesagt, das ist jetzt kein Wort, was in unserem täglichen Gebrauch verwendet wird. Wenn ich jetzt mit Karina oder Ephim Gottesfurcht spreche, dann, ja, schauen sie mich erstmal an und müssen dann auch wissen, worum es hier halt geht. Aber das ist ein wichtiger Teil halt von uns. Und das ist die Motivation jetzt für mich persönlich zu diesem Thema. Und wir sehen hier zwei Bibelstellen, Prediger 12, 13 aus dem Alten Testament. Lasst uns die Hauptsumme aller Lehrer hören. Mir gefallen so Bibelstellen, wo praktisch alles auf den Punkt kommt, ne? Was ist denn am wichtigsten? Und da schreibt der Weise Salomo: Fürchte Gott und halte seine Gebote, denn das gehört allen Menschen zu. Also zwei einfache Sachen, genauso wie die Gebote Christi. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sagt Salomo, fürchte Gott und halte seine Gebote. Und diese beiden Punkte haben miteinander was zu tun. Also Gottes Furcht veranlasst uns, Gebote Gottes nicht zu übertreten, sodass wir seine Gebote achten. Ja, und Gottesfurcht soll keine Angst sein, jetzt im weltlichen Sinne, ich habe einfach Angst oder Schiss vor etwas oder vor jemandem, sondern soll Respekt vor ihm hervorbringen. Und Respekt, das ist eine Art von Liebe. Liebe hat uns Jesus auch geboten, Liebe zu leben. Und Liebe kann verschiedene Phasen durchlaufen, vor allem jetzt, wenn man an Beziehungen denkt. Die Liebe entwickelt sich auch. Zum Beispiel zwei junge Menschen, sie verlieben sich und ihre Augen spielen da eine große Rolle. Sie gefallen einander, sie merken, ihre Herzen schlagen in dieselbe Richtung. Und dann kommen sie zusammen, Gott führt sie zusammen und verbindet sie. Und dann aber geht die Zeit, ja, dann kommt das Leben, tagtägliche. Und was ist mit der Liebe? Die Liebe entwickelt sich mit. Die Liebe, die bleibt nicht so wie früher, sondern sie möchte tiefer, sie möchte breiter, sie möchte auch anders werden. Und Respekt gehört auch zum Teil zu dieser Liebe. Ich würde sagen, sogar Gottes Furcht gehört zu einer Liebe. Und wenn man von der Liebe zu einem Menschen spricht, wenn man so an freundschaftliche Beziehungen denkt oder jetzt eine Ehe, dann Respekt vor deinem Partner, Respekt vor deinem Freund. Du hast Hochachtung. Du hast diese Liebe, die sich weiterentwickelt. Und besonders, wenn wir über uns als Gemeinde sprechen, dann Apostelgeschichte 9, 31, das ist auch ein sehr starker Vers, den ich auch uns allen wünsche, Christus für alle Paderborn. So hatte nun die ganze Gemeinde, und jetzt kommt eine Aufzählung, vier Sachen. Frieden durch ganz Judäa, Galiläa und Samarien. Das waren keine leichten Zeiten damals. Die waren immer noch unter römischer Besatzung. Es gab Verfolgung. Selbst die Juden haben Christen gar nicht akzeptiert. Und doch hatten sie diesen Frieden, den Gott schenkt. Nicht Frieden dieser Welt, sondern von Gott. Und diesen Frieden will ich auch unter uns. Und ich merke, dass dieser Frieden da ist. Baute sich. Die Gemeinde baute sich. Die Gläubigen waren jetzt nicht passiv. Die haben sich auf den Weg gemacht. Sie haben gesagt, wir wollen für das Reich Gottes leben. Und jeder nach seinen Kräften hat dazu beigetragen. Und dann Nummer 3, wandelte in der Furcht des Herrn. Und das wird halt praktisch schon unser Thema heute sein. Darüber spreche ich jetzt gleich weiter. Und ward, das ist Luther, ein bisschen altdeutsch, erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes. Geist Gottes konnte sich bewegen und er tröstete Menschen. Es gibt viele Punkte und Bereiche in unserem Leben, wo wir Trost Gottes eigentlich erwarten. Warum? Weil es gibt auch viele Herausforderungen. Wir kämpfen an verschiedenen Fronten, aber wenn wir mit Gott gehen, dann dürfen wir von ihm Trost erfahren. Und das macht uns stark in unserem Glauben. Ich will Trost erfahren von Gott auf meine Probleme, auf meine Herausforderungen. Und so jeder von uns. Also in der Gottesfurcht wandeln, das war eine der Merkmale der ersten Gemeinde. Also, wir wollen so sein wie die Christen damals. Und sie hatten das. In Gottesfurcht, das war ein Bestandteil von der Gemeinde. Und darüber lesen wir jetzt nicht nur in Apostelgeschichte 9. Es gibt verschiedene Bibelstellen. Und ich würde sagen, Gottesfurcht, das ist keine Sache vom Alten Testament. Gottesfurcht, das lebt auch oder lebte damals und soll jetzt auch weiterleben im Neuen Testament. Für unsere westliche Gesellschaft ist das aber eine große Herausforderung, denn wir duzen sehr viel, unsere Beziehungen sind halt auf so einer Ebene, wo man so ein bisschen diesen Respekt vor dem Gegenüber verliert, zum Beispiel wenn ich denke an die älteren Menschen. Bei uns in Russland war das normal, also gängig, dass der ältere Mann oder Frau, die Frau, die haben Respekt bekommen zum Beispiel. Na, man hat aufgestanden, man hatte einfach viel Respekt, wenn jemand älter ist. Einfach aufgrund des Alters. Und da hat man nicht gefragt, bist du gebildet oder nicht, bist du reich oder nicht. Einfach das Alter an sich, Lebenserfahrung an sich hat man wertgeschätzt. Und hier ist es etwas untergegangen. Und von daher mangelt es uns daran, oder vielleicht ist es auch so, dass diese Welt versucht, die Gottesfurcht zu stehlen, dass auch die Gläubigen mit Gott in so einer Beziehung leben, dass Gottesfurcht verschwindet und dass sie denken, ach, Gott ist gnädig, ich kann tun, was ich will, der wird mir sowieso alles vergeben. Aber Gottesfurcht schützt uns, soll dafür da sein, um uns zu schützen. Wenn jemand in der Landeskirche mal unterwegs war, dann gehört da die Gottesfurcht auch zu 7 Gaben des Heiligen Geistes. Und zwar direkt in die Mitte von dieser 7er Reihe praktisch, in die Mitte von Regenbogen. Okay, und die Gottesfurcht wünschen wir also uns, auch für uns als Gemeinde. Und jetzt konkret, es gab und es gibt auch in der Bibel sehr viele Beispiele für gottesfürchtige Menschen. Lass uns doch diese Beispiele anschauen und konkret von diesen Menschen lernen. Und hier haben wir erstmal ein Bild und vielleicht wisst ihr, von wem geht es hier? Wer ist dieser Mann?
Ist das der Stephanus?
Ja, noch ein Versuch. Das Bild ist vielleicht nicht so ganz scharf. Bitte? Ja, genau. Also das erste.
Ja. Ohne Brille.
Ja. Also da sehen wir einen gottesfürchtigen Mann. Ich muss sagen, also wenn ich heute Werbung für Gottes Furcht machen würde, Hiob würde da nie auftauchen. Ne? Wir sehen hier einen Mann, der gekennzeichnet ist, ne, durch diese schlimme Zeit, durch die er durchgegangen ist. Und doch, die Bibel sagt uns, dass das gottesfürchtiger Mann war. Lass uns von ihm lernen. Ja, der lebte noch vor Abraham. Das ist eine interessante Sache. Der war kein Jude. Der war nicht aus Volk Israel. Der war praktisch so ein normaler Mensch, wie wir jetzt. Ne? Jeder Mensch kann sich mit Hiob so ein bisschen vergleichen, von seinem Ursprung her. Es war ein Mann im Lande Uz und sein Name war Hiob. Und selbiger Mann war vollkommen rechenschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Ja, jetzt sehen wir diese Gottesfürchtigkeit in ihm und gleich darauf folgt das Böse meidend. Ja, das heißt, Gottesfurcht hilft uns, das Böse zu meiden. Und dann, wenn wir weiter sozusagen von Hiob persönlich lesen, was er so gemacht hat, wissen wir, dass er sich zum Beispiel um seine Kinder gekümmert hat, sie Gedanken gemacht hat, für sie gebetet hat, dass er Opfer Gott brachte. Und jetzt in Kapitel 29, in Hiob haben wir ja 42 Kapitel, und da ist viel Gespräch zwischen Mensch und Gott. Und Hiob hadert, dann kommen die drei Freunde. Und jetzt hier in diesem Abschnitt von Hiob, das waren Kapitel so 29, 30 und 31, das war so ein Monolog. Hiob hat alles Gott gesagt, was er so auf dem Herzen hat. Und am Ende von diesem Monolog kommt er langsam zur Einsicht, ja, beziehungsweise zum Schweigen. Und dann beginnt Gott zu reden durch diesen vierten Freund. Und hier erzählt einfach Hiob von sich. Datenschutz hat er jetzt aufgehoben und publiziert in der ganzen Welt, wissen wir das. Also da sind keine privaten Daten von ihm mehr. Aber der spricht einfach von seinem Leben. Was hat er denn gemacht? Und ich möchte das halt verbinden mit dieser Gottesfurcht. Warum sagt man, dass er gottesfürchtig war? Und zum Beispiel, der sagt selber, ich befreite den Elenden. Das heißt, er hat sich gekümmert um Menschen in Not. Der um Hilfe rief und die Weise, die keinen Helfer hatte. Der Segen des Umkommenden kam über mich. Wenn zum Beispiel eine Ehe gab, ne, und Mann ist verstorben, dann ist die Frau alleine geblieben. Schlimme Sache auch damals. Und dann war man so herausgefordert, wer kümmert sich jetzt um diese Familie, ne, die praktisch ja, Mann verloren hat und somit vielleicht auch Einkünfte. Und Hiob war so einer, der sich gekümmert hat um Menschen. Und wenn jemand verstorben ist, dann hat man praktisch geholfen, ja, dass die Familie weiter da ist. Auge war ich dem Blinden, also um Kranke hat er sich gekümmert, Fuß dem Lahmen. Ne, wir sehen hier viele ganz praktische Sachen. Ich weiß nicht, ob er durch die Behörden ging, ne, mit diesen Menschen, aber da war ihr Fuß, da war ihr Auge, der hat ihnen einfach praktisch auch geholfen. Vater war ich den Dürftigen. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte. Der kümmerte sich um Menschen, die er nicht kannte. Also, das heißt eigentlich, ja, sehr viel, wie sagt man heute, Diakonie. Sehr viel praktische Hilfe hat er geleistet. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich. Ne? Der hat versucht, auch Recht zu schaffen, Menschen. Und ich zerbrach das Gebiss der Ungerechten, des Ungerechten. Also wenn er gesehen hat, dass jemand ungerecht zu einer anderen Person war, dann hat er sich darum gekümmert. Na, der ist nicht vorbeigegangen, müssen sie selber klären. Also die Kraft des Stärkeren war bei ihm halt kein Lebensgesetz. Und seinen Zähnen entriss sich die Beute. Ja, also solche Sachen hat er getan und wird auch gottesfürchtig genannt. Was hat das alles mit Gott zu tun? Das sind eigentlich so praktische Sachen, ne? Also die man einfach so machen kann, auch heutzutage. Und doch, das verbindet die Bibel mit Gottesfurcht. Also nehmen wir das ein bisschen mit. Wo ich von Hiob zum Beispiel, ich lese jetzt, der war natürlich geistlicher Mensch, ja, der hat Gott gedient und ihn angebetet. Aber der war auch sehr praktischer Mensch. Weil ich das zum Beispiel gesehen habe, da dachte ich an unsere Waldraut, ne? Sie kümmert sich auch sehr viel um Menschen, die in Not sind. Und das ist jetzt Eigenschaft der Gottesfurcht. Da gibt es auch noch ein anderes Beispiel. Was denkt ihr, um wen geht es hier? Vielleicht ist es ein bisschen schwieriger, aber das Thema bleibt dieselbe. Also, genau. Welche Geschichte wird wohl hier angedeutet, die auch mit Gottes Furcht zu tun hat? Lass uns mal versuchen zu raten. Hier schon ein kleiner Hinweis: gottesfürchtige Frauen zu Moses Zeiten. Wer waren die Frauen?
Das waren mehrere Frauen.
Ja, das waren mehrere Frauen, die gottesfürchtig gemacht. Bitte?
Die Opa?
Ah, okay. Interessant, ne? Also, aber ich möchte euch nicht auf die Folter.
Das waren die Hebammen.
Richtig, das ist die Geschichte von Hebammen. Also ganz praktische Geschichte. Also wir sehen hier Frauen, ne, die Kinder retten praktisch. Und deswegen die Retterinnen. Top, okay. Und die Bibel, 2. Mose 1,15, spricht von zwei hebräischen Hebammen. Und der König in Ägypten, Pharao praktisch, sprach zu den hebräischen Wehmüttern, 2. Mose 1,15 bis 21, deren eine hieß Sifra und die andere Pua. Die Namen waren total neu für mich. Ich dachte, Sifra, Pua kennt man gar nicht. Ja? Aber das sind die zwei Namen, die in die Bibel eingeflossen sind. Und das waren einfach Entbindungshelfer heutzutage. Das waren jetzt praktisch die Altenpfleger, Krankenschwestern, das waren solche Menschen. Wenn ihr den hebräischen Weibern helft, sagte der Pharao, und auf dem Stuhl seht, das heißt, die Entbindung kommt, die Frauen gebären, und dass es ein Sohn ist, so tötet ihn. Ist es aber eine Tochter, so lasst sie leben. Harte Zeiten. Und Pharao war jetzt kein einfacher Mensch. Das war praktisch halb Gott, ne, für Ägypter. Das, was er sagte, muss getan werden, sonst gibt es hier die Kara. Und, aber die Wehmütter fürchteten Gott. Ja, wir sehen hier die Ehrfurcht vor Gott. Was macht sie? Und taten nicht, wie der König von Ägypten ihnen gesagt hatte. Denn sie wussten, dass Gott, sagt uns, einer der Gebote, obwohl Moses hat die Gebote noch nie gegeben, das kommt ja noch, das Volk Gottes ist noch in Ägypten, in der Sklaverei, Moses ist noch nicht da. Aber dass Moses überhaupt, dass es Moses gab, ist diesen Frauen zu verdanken. Denn sonst müsste er getötet werden, bevor er, ne, also leben kann, nach der Geburt direkt. Und die haben das halt nicht gemacht, denn Gott sagt, töte nicht. Ja? Und hier kommt Pharao und sagt, ich soll die Jungs töten, damit praktisch Israeliten keine Zukunft mehr haben, alle Männer praktisch nach und nach wegsterben. Und die aus Gottes Furcht haben das nicht gemacht. Also die haben sich widersetzt praktisch dem Pharao, und das war eigentlich sehr gefährlich damals. Sondern ließen die Kinder leben. Und da gab es natürlich nochmal Aufklärungsversuch seitens von Pharao. Da rief der König in Ägypten die Wehmütter und sprach zu ihnen, warum tut ihr das, dass ihr die Kinder leben lasset? Und die Wehmütter antworteten Pharao, die hebräischen Weiber sind nicht wie die ägyptischen, denn sie sind harte Weiber. Ehe die Wehmütter zu ihnen kommt, haben sie schon geboren. Ja. Darum hat Gott den Wehmüttern und Gutes getan. Darum tat Gott den Wehmüttern Gutes. Und das Volk mehrte sich und ward sehr viel. Und weil die Wehmütter Gott fürchteten, baute er ihnen Häuser. Interessant, was alles Gott für diese Frauen gemacht hat. Aber der Punkt ist, die haben Gottes Gebot höher gestellt als Befehl des Pharao. Und das war ganz praktische Sache. Und ich glaube, es gibt auch für uns Möglichkeiten, heutzutage einfach zu wissen, es gibt Dinge, die gut sind in Gottes Augen. Und es gibt Dinge, die nicht gut sind. Und dass man sich auch zu guten Sachen stellt. Und vielleicht hat man jetzt keine guten menschlichen Argumente dafür, aber man sagt, es ist für mich wichtig. Ich sehe das aber anders. Das Wort Gottes sagt mir was. Und wenn man praktisch gottesfürchtig bleibt, Gottes treu bleibt, treu dem Gottes Wort, dann sehen wir, es gibt auch Beistand, es gibt diesen Trost von Gott. Ja? Gott tut Gutes. Und was für Häuser das auch waren, Gott hat ihnen einfach geholfen. Aber das Ziel oder das Ergebnis davon war, das Volk mehrte sich. Wir sehen hier auch Vermehrung. Wenn wir Gott gehorsam sind, dann wird Gott daraus etwas machen lassen. Genauso wie bei der ersten Gemeinde. Die erste Gemeinde wandelte in dieser Gottesfurcht und hat auch Trost erfahren. Und Gott hat einfach das Volk Gottes vermehrt. Und wie gesagt, Moses konnte nur geboren werden, weil diese Frauen den Mut hatten, einfach dran zu bleiben am Wort Gottes, an Geboten Gottes. Okay, nächstes Beispiel. Das ist vielleicht etwas leichter als mit Hebammen. Gottesfürchtige Italiener, das war schon nach Christus. Wer könnte das sein? Und da haben wir auch ein Bild dazu. Ja, das sieht so wie ein Römer aus, richtig? Richtig. Vielleicht sein Namen, wenn noch jemand den Namen kennt.
Paulus?
So, geht in die Richtung.
Stefan?
Das kann ich sagen, ist Petrus.
Ach, das ist Petrus.
Das ist der Petrus und das ist, um wen es geht. Ja?
Der
Richtig. Der Hauptmann und er hieß, heute benutzt man solche Namen nicht, Cornelius. Ne? Hauptmann Cornelius. Okay, das ist halt das dritte Beispiel mit seinem Haus. Und wiederum, die Hebammen waren Hebräerinnen. Das heißt, eigentlich diese gottesfürchtigen Menschen gab es auch früher und auch bestimmt schon jetzt unter verschiedenen Völkern. Ja? Also die gibt es einfach überall. Und hier sehen wir Italiener. Ja. Apostelgeschichte 10, da geht es darum. Und das ist unglaubliche Geschichte. Also was Gott durch diesen Italiener gemacht hat, für uns alle. Ein gewisser Mann aber in Caesarea mit Namen Cornelius, also ein Hauptmann von den sogenannten italienischen Schar, war fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. Der kannte Gott noch nicht so, aber der hatte Ehrfurcht, der hatte etwas, was er praktisch tat auch mit seinem ganzen Haus, und diese seine Herzenseinstellung einfach hat sich ausgebreitet auf seine ganze Familie, der dem Volke viele Almosen gab und alle Zeit zu Gott betete. Und hier ist praktisch diese Beschreibung. Also für mich war interessant, warum nennt die Bibel Menschen gottesfürchtig? Und hier haben wir zwei Sachen. Warum gottesfürchtig? Der gab viele Almosen. Das ist so ein bisschen wie Hiob. Hiob hat ja auch sehr viel sich um die Menschen in Not gekümmert. Ich glaube, das gehört auch heute dazu, ne, zu dieser Gottesfurcht. Ich glaube, Gottes Herz schlägt für die Menschen, die in Not sind. Ja, irgendwie. Obwohl es nicht immer halt so ist, dass man Dankbarkeit zurückbekommt, wenn man etwas Gutes tut anderen Menschen. Trotzdem, in Augen Gottes hat man etwas richtig Gutes getan. Okay, der kümmerte sich also um Menschen in Not und alle Zeit zu Gott betete. Bei Hiob haben wir das nicht gelesen, bei Hebammen eigentlich auch nicht, aber hier lesen wir Gebet. Also ein erfülltes Gebetsleben. Dieser Mann betete und suchte Gott. Der wusste noch nicht wie, der kannte noch Jesus gar nicht. Und dann sah er einmal in einem Gesicht, in so einer Vision, hatte Visionen von Gott bekommen, wie ein Engel Gottes zu ihm hereinkam und zu ihm sagte: Cornelius, deine Gebete und deine Almosen sind aufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Und da sehen wir, Gottes Furcht hat ja mit Gott zu tun. Und das kam Gott in Erinnerung. Ja, genauso haben wir von Hiob gelesen. Ne? Gott hat sich an Hiob auch erinnert und dann auch so gesprochen: Na, Hiob, was für ein Mann. Und dann kam diese Geschichte mit Schwierigkeiten in Hiobs Leben. Aber hier Gebete und Almosen. Das ist wertvoll in Augen Gottes. Und dafür müssen wir eigentlich nicht so super geistlich sein. Das sind einfach praktische Sachen. Ne? Also Gottes Furcht ist ziemlich praktisch jetzt hier in diesen Beispielen, bei diesen Menschen. Und dann sagt er dem Engel, okay, hol bitte Petrus. Deswegen gab es ja im Bild auch Petrus. Und dann sendet Gott Petrus nach Caesarea. Petrus will nicht, weil Caesarea war halt heidnisch. Ja, der sagte, ich werde nicht mit Heiden essen oder was auch immer. Aber Gott hatte noch mehrmals, du, also wenn ich dich sende, dann gehst du bitte. Und das ist das Erstaunliche, ne? Dass Gottes fürchtige Menschen halt haben dazu beigetragen, dass Geist Gottes, am Anfang dachten die Christen, dass Heiliger Geist ist nur für Juden da, nur für Nachkommen, nur für Israeliten. Evangelium war praktisch nur auf Israel begrenzt. Jesus, das, was er am Kreuz getan hat. Und hier aber passiert genau dieser Durchbruch ab Apostelgeschichte 10. Das ist ziemlich, also in der Mitte von der Apostelgeschichte, dass da praktisch sie merken, Gott will eigentlich die ganze Welt erreichen. Jesus kam jetzt nicht nur begrenzt für Juden. Während Petrus noch diese Worte redete, also Petrus kam und dann sprach er, Vers 44, fiel der Heilige Geist auf die, die das Wort hörten. Geist Gottes wusste, Petrus wird nicht darum beten, okay, Geist Gottes, komm, weil der hatte noch dieses Verständnis nicht. Der war gar nicht bereit, dahin zu gehen und überhaupt denen von der Rettung zu sprechen. Der dachte, eigentlich ist das so ein Schatz. Ich will diesen Schatz, das Jesus uns geschenkt hat, nicht an alle Menschen einfach preisgeben. Das ist jetzt wirklich kostbar in meinen Augen. Ja, ich will das nicht vor diesen, sage ich jetzt in Einführungsstrichen, Schweinen, ne? Unreine praktisch Menschen. So waren damals die Juden. Das war wirklich eine Elitenbotschaft. Ne? Das war Elitärvolk. Nur wir, abgesondert. Wir haben das Recht, dass Gott kommt und uns rettet. Jesus kam für uns, für die Juden. Und deswegen, Heiliger Geist hat einen Schritt vorwärts gemacht. Ne? Und der geht eigentlich sehr oft noch, bevor wir das checken, was er überhaupt hier zu machen hat oder machen möchte. Und er überfällt jetzt Cornelius, das ganze Haus. Und sie beginnen in Sprachen zu beten. Ja, das ist jetzt nicht einfach so. Es gibt viele Sprachen in dieser Welt, aber das war wirklich ein Wunder. Das war ein Zeichen. Heutzutage, wir beten manchmal und manche Menschen werden getauft mit dem Heiligen Geist. Und für uns ist es so wie normal. Oh, jetzt betet er, ne, in Sprachen. Aber eigentlich ist es ein Wunder. Ne? Und dieses Wunder geschah halt zum ersten Mal damals. Evangelium kam. Und die Gläubigen aus der Beschneidung, Paulus hatte so eine Delegation mit sich, gerieten außer sich, die waren so dagegen, was ist hier los, warum kommt der Heilige Geist jetzt plötzlich über diese Heiden, der darf doch gar nicht, ne? Aber die haben vergessen, der ist doch Gott, ne? Aber sie konnten das nicht mehr leugnen, gerieten außer sich, dass auch auf die Nationen die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen war, und so hat Geist Gottes einfach die Grenzen gesprengt, ne? Also von diesem eingekesselten Evangelium, ne? Der sagte, Evangelium gehört in die ganze Welt. Genauso wie die Gottesfurcht in der ganzen Welt schon längst unterwegs ist, wie Gott selber auch längst in der Welt unterwegs ist, kam jetzt das Evangelium zu uns. Weil es ist der einzige Weg, wo wir zu Gott kommen, dadurch, was Jesus am Kreuz getan hat. Und denn sie hörten in Sprachen reden und Gott erheben. Erstaunliche Geschichte. Und dann gibt es noch die letzte, das ist auch ein bisschen schwierig, erste gottesfürchtige Europäerin. Und jetzt sehen wir wieder Frauen. Bitte? Respekt, also, ja genau, das war Lydia. Ich dachte, das wird viel schwieriger, aber genau die ist das. Und das war auch die erste Hausgemeinde in ihrem Haus. Genau, Hauskirche. Apostelgeschichte 16,13, da ist ihre Geschichte noch schon nach Cornelius. Da ist schon Paulus unterwegs, der macht sich auf den Weg nach Griechenland. Caesarea, das war halt ja, Richtung Samaria, ne? Aber das war immer noch sozusagen Nahe Osten, da wo Israel jetzt ist. Aber dann halt gehen Reisen weiter Richtung Europa und Paulus übersiedelt nach Griechenland praktisch, heutiges Griechenland. Und dann geht er am Tage des Sabbats hinaus vor die Stadt. Philippi war die Stadt und das war Hauptstadt von Mazedonien. Mazedonien ist jetzt auch sozusagen ein Land, heutzutage auch immer noch da, an das Wasser. Und da, man pflegte zu beten. Und jetzt sehen wir wieder Gebet. Das ist das Neue Testament, Gebet. Und setzten uns und redeten zu den Weibern. Da waren Frauen, Frauen einfach, die gebetet haben, die Gemeinschaft hatten, die Gott gesucht haben, die da zusammenkamen. Und ein gottesfürchtiges Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin. Purpur ist ja rot, irgendwas hat sie gemacht, vielleicht mit Stoffen, ich weiß nicht genau, was für ein Beruf, vielleicht Richtung Näherin oder Verkäuferin aus der Stadt der Thyatira hörte zu und diese tat der Herr das Herz auf. Kurzer Satz, Gott tut ihr Herz auf. Ist das nicht das, worauf es eigentlich ankommt in diesem Leben? Manchen Menschen erzählst du so viel von Gott, es berührt sie gar nicht. Wenn Gott Herzen öffnet, das ist ein Wunder, Menschen öffnen sich und dann sagen, ja Gott, ich will, dass du eine große Rolle in meinem Leben spielst. Und Gottesfürchtige, wiederum Heiderin, die war nicht aus Gottes Volk, aber sie hat Gott gesucht, Gott war für sie wichtig, Gott hat in ihrem Leben eine wichtige Rolle gespielt, die hat gebetet, die war auch Richtung Synagoge unterwegs, ne? Da war auch Synagoge im Spiel. Als sie aber in ihr und ihr Haus getauft ward, ja, also sie öffnete ihr Herz und vielleicht war sie auch so eine Frau, die ein Haus führte oder so. Und dann hat sie sich taufen lassen. Also hier kommt es zu kurz, ne, zwischen den Zeilen, aber nach der Bekehrung, das ist eigentlich so ein Prozess, ne, wo man versteht, okay, Wassertaufe ist für mich wichtig und dann ließ sie sich auch taufen. Ermahnte sie uns und sprach, so ihr mir achtet, dass ich gläubig bin an den Herrn, so kommt in mein Haus und bleibt all da. Und sie nötigte uns. Also Gastfreundschaft, sie nimmt diese fremden Menschen zu sich. Gastfreundschaft, sie diente mit den Aposteln. Und das war jetzt kein Einzelfall sozusagen, sondern etwas später lesen wir, oh, das muss hier 16 sein, 1640, da gerieten Aposteln ins Gefängnis. Sie kamen ins Gefängnis, wurden eingesperrt, da ist so eine Geschichte. Aber nachdem sie befreit wurden, steht, sie gehen zu Lydia in ihr Haus, das waren Paulus und Silas, und dort fanden sie Brüder. Da war schon viel los in diesem Haus. Da war einfach Gemeinde. Die Gemeinde hat da gelebt. Haus, einfache Haus, Gemeinde. Und da fanden Brüder und Brüder sprachen, und dann Paulus, Silas sprachen ihnen Mut zu und dann geht die Missionsreise weiter. Aber wieder lesen wir ein Beispiel, gottesfürchtiges Weib. Also, und diese vier Beispiele, die wir jetzt hatten, das sind nicht die einzigen Beispiele. Wenn man Bibel studiert, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen, findet man andere auch gottesfürchtige Menschen. Und das ist immer interessant, welche Eigenschaften diese Menschen hatten. Und jetzt kommen wir zum Schluss und fassen einfach ein bisschen zusammen. Was haben wir jetzt von diesen vier gottesfürchtigen Menschen gelernt? Eigentlich praktische Sachen. Also Eigenschaften gottesfürchtiger Menschen. Und ich habe jetzt nur drei praktisch herausgenommen. Bedürftigen Menschen helfen. Das haben wir sowohl bei Hiob als auch bei Cornelius gesehen. Gebote Gottes an allererste Stelle stellen. Hier Barmen widersetzen sich dem Pharao. Und bei Cornelius und Lydia sehen wir ein erfülltes Gebetsleben. Das sind so die drei Sachen, wo ich jetzt, wenn ich will gottesfürchtiges Leben führen, dann frage ich mich, Gott, bin ich da unterwegs, wo ich merke, Menschen sind in Not? Und ich mache mich auf den Weg, ihnen einfach zu helfen. Wie auch immer, praktisch. Gottes Gebote an allererster Stelle stellen. Gibt es Sachen, wo ich Kompromisse mache in meinem Leben? Obwohl ich denke, eigentlich ist es nicht richtig. Aber vielleicht irgendwie schäme ich mich und versuche, mich nicht gegen diesen, wie heißt es, Mainstream, ne? Gegen diese einfach Flut der Überzeugungen, die etwas anderes behaupten als das Wort Gottes. Ich traue mich nicht, dagegen zu stemmen. Aber eigentlich soll ich mich nicht schämen, auch das Wort Gottes nicht schämen. Aber in der richtigen Herzenshaltung Gottes Gebote an die erste Stelle stellen. Und dann Gebetsleben. Wir merken, Gebet spielt jetzt letzte Zeit für uns auch wichtige Rolle. Wir hatten auch Predigten zu diesem Thema. Wir bewegen das auch im Hauskreis. Und eigentlich haben wir gesagt, komm, lass uns einmal im Monat, wenn wir zum Hauskreis kommen, wirklich Gebet beten. Ja, so einen Gebetsabend machen. Und wenn wir keine guten Vorschläge noch haben, wir könnten das am kommenden Freitag machen, dass wir wieder Gebet machen. Ja, weil jetzt am ersten Freitag im November, wir hatten sehr viel über Mission gesprochen, Evangelisation gesprochen. Das war ein ganz starkes Thema jetzt vor zwei Wochen. Dieses Mal irgendwie hatte ich sehr viel mit Lehre. Ich habe mich einfach in das Wort Gottes und das hier auch vorbereitet. Und ja, am kommenden Freitag könnten wir beten. Vor allem, wenn ich sehe, ne, diese Inzidenzzahlen wachsen sehr. Ich kenne auch Menschen persönlich in unserem praktisch Umkreis, die jetzt gerade krank geworden sind, dass wir da einfach wach bleiben und im Gebet unseren Beitrag tun. Und dann diese Eigenschaften, es gibt immer eine Ernte. Ne? Wenn ich in dieser Gottesfurcht lebe, es gab auch Segnungen, wir haben hier gelesen. Hiob zum Beispiel, Gott verhilft durch die Lebenskrisen. Das heißt, wenn ich gottesfürchtig bin, heißt es nicht, dass alle Schwierigkeiten mich umgehen. Es kann auch passieren, dass mir der Arzt sagt, oh, du hast aber eine schlechte Diagnose. Oh, bedeutet, dass ich jetzt ohne Gott lebe? Nein, ich habe jetzt einen Kampf vor mir und ich muss jetzt zu Gott kommen und diese Lebenskrise überwältigen. Und unsere Krisen sind vielleicht nicht so schlimm wie bei Hiob. Das war eine totale Katastrophe, was in seinem Leben passierte. Aber Gott verhilft uns. Wenn wir sozusagen dranbleiben, an Gott bleiben, Gott sagt, ich lasse dich nicht alleine, ich führe dich dadurch. Und dann bei Hebammen sehen, Gott tut einfach etwas Gutes. Lass uns merken, was Gott für uns Gutes tut. Wenn man ja vielleicht falsche Prioritäten hat, dann denkt man, oh, guck mal, in dieser Welt leben Menschen auch ohne Gott, angeblich, wissen wir eigentlich auch nicht, es geht ihnen vielleicht besser, ne? Ist das so? Ja, oder sollen wir Augen auftun und merken, oh, Gott tut aber ganz andere Sachen auf ganz anderen Gebieten in meinem Leben, sodass ich ihm echt dankbar bin für das, das und das. Also erbaut sie. Gott hat diese Hebammen ja praktisch Häuser gebaut, aber sie auch ja unterstützt, versorgt. Und der Heilige Geist wohnt in Herzen. Bei Cornelius und Lydia haben wir gesehen, Geist Gottes, Ausgießung des Heiligen Geistes, bei Lydia Taufe, die ganzen Häuser, ihr Haus wird zur Gemeinde, sie dient jetzt mit ihrem Hab und Gut dem Evangelium und ja, das tut sie von Herzen. Denn das, was wir tun sollen, wir tun aus Überzeugung und nicht erzwungenermaßen. Selbst unsere Spenden, ne, also sagt Gott, wenn ihr was spendet, dann tu das bitte von Herzen, denn sonst irgendwie macht es keinen Sinn. Ne? Amen. Also, ich glaube, das war's dann zu Gottesfurcht. Und ich hoffe, das hilft uns, diese Beispiele aus der Bibel auf praktischem Niveau auch diese Gottesfurcht zu leben. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort und nochmal, dass du diese Gottesfürchtigkeit, Respekt vor dir noch einmal rufst und noch einmal uns ja, bewegst in diese Richtung. Hilf uns bitte zu erkennen, da wo wir gottesfürchtig leben sollen, jeder persönlich, aber wir zusammen auch als Gemeinde, denn wir wollen dahin, ne, wo die Gemeinde einfach erlebt, das was du tust und wo wir merken, dass Heiliger Geist einfach unterwegs ist. Ja, mache uns zu so einer neutestamentlichen Gemeinde. Und wir danken dir, dass wir jetzt auch schon merken, dass du tust. Danke für den Frieden. Danke, dass du uns persönlich, aber uns als Gemeinde auch erbaust. Hilf uns bitte, in dieser Furcht des Herrn ja, zu wandeln. Und Geist Gottes, lass uns erkennen, dass du unser Herzen auftust, und das, so dass wir verstehen. Du hast zu Cornelius gesprochen, zu Lydia gesprochen. Die haben dich verstanden. Ihr Herz ging auf. Sie haben einfach das Wesentliche, das Wichtigste in diesem Leben erkannt und sind nicht vorbei, einfach daran vorbei gelebt, sondern die waren mittendrin, in deinem Willen, in deinem Reich. Und so nimm uns bitte, ja Gott, und mache uns zu gottesfürchtigen Menschen noch mehr, als wir jetzt heute sind, und hilf uns auch, diesen Trost zu sehen, den du für uns vorhast, dass du uns Mut gibst, dass du uns erbaust, dass du uns Gutes tust, und dass du ja einfach auch dein Reich durch uns, durch Christus für alle Paderborn auch weiter erbaust. In deinem Namen. Amen.
Amen.
Halleluja.
Halleluja.